Ja, ich habe vorhin gehört, hier gibt es ganz viele freundliche Menschen. Darf ich mal um Handzeichen bitten, wo die sitzen? Jetzt gibt es auch einige, die haben sich nicht gemeldet. Das sind die weniger freundlichen oder die bescheidenen. Schön. Gemeinde ist schon eine sonderbare Sache. Da gibt es also Leute, die sitzen da zusammen, die kämen im Leben nicht auf die Idee, eine Stunde oder zwei Zeit miteinander zu verbringen, weil die einen Hühnerhalter sind und die anderen Kaninchen züchten. Einige würden viel lieber auf den Bolzplatz gehen und die Dritten hören Heino. Das ist ein Riesengegensatz, aber es ist auch nicht anders zu erwarten, dass Gemeinde gerade so ein Ort ist. Wenn wir jetzt auf die Straße gehen würden, was fällt dir zur Kirche, was fällt dir zur Gemeinde ein? Vielen fällt ja überhaupt nichts mehr dazu ein. Die wundern sich über die vielen Konfessionen und warum können die nicht mal miteinander, warum muss da immer so viel gegeneinander und so weiter. Also da ist schon eine Menge Zündstoff drin, wenn wir das Thema Gemeinde, Kirche, Reich Gottes anschlagen und dann gibt es eine Menge Diskussionen. Ich möchte mal über Gemeinde reden, unter dem Thema Gemeinde. Was ist das eigentlich? Ist das wunderlich oder wunderbar? Wunderlich oder wunderbar? Zum 19. Geburtstag einer Gemeinde muss das natürlich am Ende wunderbar sein. Ist ganz klar, ich will uns ja nicht in die Suppe spucken. Oder was gibt's nachher? Ne, irgendwas. Ja, es gibt was. Ja. Und zwar anhand des Epheserbriefes, Epheser 2, ab Vers 11. Ich lese uns mal einige Verse aus diesem Abschnitt. Ich soll es heute Morgen kurz machen. Deshalb habe ich auch die Uhr schon abgebunden, damit ich da nicht so oft drauf gucke. Na? Okay. Epheser 2, 11 bis, sagen wir mal so, 18. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart, also Paulus schreibt ehemalige Heiden an, Heidenchristen, und Unbeschnittene genannt wurde von denen, die äußerlich beschnitten waren, also von den Juden, Unbeschnittene, das war eine Beleidigung, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung, daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi, also durch das Opfer, das Jesus gebracht hat. Denn er, Christus, ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen. Gemeint ist hier das alttestamentliche Gesetz Israels, insbesondere so Speisevorschriften und dergleichen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Gemeinde, wunderlich oder wunderbar? Der Epheserbrief ist der Brief von der Gemeinde. Das entfaltet der Apostel Paulus in zwei Schritten. Der erste große ist so der Theorieteil und der zweite große Schritt ist der Praxisteil. Das ist in der Bibel immer so. Erst muss man das verstehen und dann soll man es tun. Ne? 1 bis 3, Kapitel 1 bis 3 ist so der Theorieblock zur Gemeinde und 4 bis 6 der Praxisteil. Das ist alles verbunden mit Christus. In den Versen 1 bis 10 zeigt Paulus auf, welche Bedeutung Jesus für jeden Christen persönlich hat. Es gibt keinen Text des Neuen Testaments, der mehr die Gnade betont als dieser Abschnitt. Christus ist die Gnade Gottes in Person. Und deshalb kann ich Verbindung zu Gott bekommen, weil Gott mir ganz nahe kommt durch Jesus. Nun, diesen Gedanken, für jeden persönlich, wendet dann Paulus im folgenden Abschnitt, das ist jetzt unser Abschnitt, auf die Gemeinde an, auf die Menschen, die jetzt miteinander einen neuen Leib Christi darstellen. Eine Gemeinde. Das ist das Neue, das Überraschende an diesem Abschnitt, dass aus alten Feinden Freunde werden. Das möchte ich in zwei Stichworten entfalten. Das erste ist Feindschaft. Das zweite ist Frieden. Feindschaft und Frieden. Also brauchen wir jetzt, wenn wir gestern Nachrichten geschaut haben, zufällig gar nicht viel erklären, was Feindschaft gerade so bedeutet in unserer Welt, wo der Krieg ist, ja, in Europa, in der Ukraine oder im Nahen Osten. Das ist gefährlich, da zu sein. Paulus macht als erstes jetzt hier einen Rückblick und schaut auf das Schicksal der Menschen zurück, die jetzt Gemeinde darstellen. Früher war Feindschaft da. Ihr wurdet Unbeschnittene von denen genannt, die beschnitten sind. Also die Juden haben euch verachtet und ihr habt die Juden verachtet. Gegenseitige Verachtung. Der Rückblick. Ich erzähle mal einen Witz. Zu einem Rabbi. Rabbis sind Lebenshelfer, Seelsorger, Theologen, also weise Menschen. Zu einem Rabbi kommt ein Mann und der sagt, ich halte es nicht mehr aus. Es ist so schrecklich. Ich lebe in einer Familie mit 7 Kindern und wenn ich nachts schlafen will, eins schreit immer. Ich halte das nicht mehr aus. Der Rabbi ist ein weiser Mann und sagt, nimm noch einen Ziegenbock hinzu. Bei den Ziegen sind es die Böcke, die so stinken, habe ich mir sagen lassen. Ja? Er nimmt einen Ziegenbock dazu und nach 2 Wochen trifft er den Rabbi und sagt, Rabbi, ich halte es nicht mehr aus. Dieses Tier, das meckert immer und es stinkt. Sagt der Rabbi, nimm den Ziegenbock wieder raus. Er nimmt den Ziegenbock wieder raus. Am nächsten Sabbat treffen sie sich in der Synagoge und der fällt ihm fast um den Hals und sagt, es ist so schön. Es meckert kein Ziegenbock mehr und es stinkt nicht mehr. Toll, ne? Ganz vergessen, wie die Windeln seiner Kinder stinken, weil der Ziegenbock alles überlagert hat. Und jetzt ist es das reinste Paradies ohne Ziegenbock. Toll. Es ist wirklich sinnvoll, mal zurückzuschauen. Wie war dein Leben mit Ziegenbock? Ich hatte auch mal eine Phase in meinem Leben, da brauchte ich keine Hobbys. Wir hatten Kinder. Die haben uns komplett gefordert. Theologe ohne Hobby. Der Jude sagte, ich danke dir Gott, dass du mich nicht als Heiden geschaffen hast. Heiden sind unrein, Unbeschnittene. Der sagte noch mehr so im 18, sogenannten 18 Gebet. Und der Grieche, der bekam das Gruseln, wenn er an die jüdische Beschneidung dachte. Es gab viele Leute, die sich zur Synagoge hielten, die an Gott interessiert waren, aber nie die volle Bekehrung zum Judentum durchgeführt haben. Das hätte nämlich bedeutet, sich beschneiden zu lassen. Und dazu waren viele nicht bereit. Und am Sabbat nicht arbeiten, wie kann man nur so faul sein? Es gab Juden, die lebten in der Diaspora und haben grundsätzlich keinen Alkohol getrunken und kein Fleisch gegessen, weil sie dachten, das ist durch unreine Hände gegangen, eventuell ist von diesem Wein vielleicht ein Trankopfer für eine heidnische Gottheit dargebracht worden oder ist das Tier wirklich rituell richtig geschlachtet worden? Ich verzichte lieber auf Genüsse, als mich da zu versündigen. Also, man konnte nicht wirklich gut miteinander. Zerrissenheit. Und von Zerrissenheit können wir eigentlich in Deutschland auch ein Lied singen. Also so die Einheit der Gesellschaft, alle halten zusammen, schön wär's ja. Bei Daimler gab's mal die Regel, dass ein Manager das 40-fache eines Facharbeiters verdient. Das ist aber auch schon länger was her, oder? Die Spitzengehälter sind gestiegen und mit realen Nettoverlusten bei einer breiten Masse. Ich hatte mal einen Kollegen im Gemeindedienst, der hat versucht, in Duisburg-Marxloh Mission zu betreiben, bis die Familie irgendwann da weggezogen ist, weil sie es nicht mehr ausgehalten hatten, bei 90% Muslimen. Da sind schon Gegensätze da. Kinder lernen nicht richtig Deutsch, Frauen werden vielleicht gegen ihren Willen verheiratet, vielleicht haben wir sogar hier und da die Scharia, wissen es nur nicht und wollen es vielleicht auch nicht so genau wissen. Und ich beneide keinen Politiker, der solche Probleme lösen muss. Das ist eine wirkliche Herausforderung. Wir haben eine stärkere Kluft zwischen Reich und Arm, Familien zerrissen, jede zweite Familie geht einen Bach runter. Als wir uns mal in einem ehemaligen Verband, wo ich arbeitete, mit dieser Frage beschäftigt haben, mit Fragen von Scheidung, Wiederheirat, habe ich festgestellt, ist eigentlich egal, ob eine Gemeinde eher konservativ, progressiv ist. Die Probleme haben sie alle gleich. Komisch, ne? Das zerreißt, es zerreißt. Entfremdung ist eine große Herausforderung heute. Und wie kriegt man das hin, Dinge miteinander zu verbinden? Das ist so ein Rückblick, den Paulus hier macht. Er redet von Entfremdung. Man konnte nicht miteinander, Juden und Heiden. Entfremdung. Die Antwort, die dann kommt, die ist eine, die nur Jesus geben kann. Aber es ist immer wichtig, dass man mal zurückschaut. Viele freundliche Menschen, wie wären die eigentlich, wenn die keine Christen waren? Naja, C.S. Lewis meint ja, dass es auch unfreundliche Christen gibt, die aber noch viel unfreundlicher wären, wenn sie keine Christen wären. Ich habe einen Freund, der an einer frommen Schule gelehrt hat, der meint das nicht. Der meint, es könne auch das Gegenteil sein. Vielleicht wären die nicht ganz so fies, wenn die keine Christen wären. Damit entschuldigen sie sich immer selber, dass sie sich schlecht benehmen. Also eine Gemeinde kann ein freundlicher Ort sein, kann aber auch von sturen Menschen bevölkert sein. Die gibt es natürlich westlich des Rheins gar nicht. Die gibt es mehr so Richtung Osten, Siegerland, Westerwald. Da kommt auch der Basalt her. Das ist ein ganz besonderes Gestein. Und ich glaube, das wird nicht nur für Straßen sonst was Bau verwendet, auch manchmal, um Köpfe daraus zu schnitzen. Das sind dann die Basaltköpfe. Da muss man noch weiter über das Siegerland nach Hessen. Da sollen auch Menschen wohnen, habe ich mal gehört. Aber das sind eigentlich alles nur nette Menschen. Manchmal setzt sich so etwas einfach in der Gemeinde fort, was ich vorher schon gelernt habe. Und es gibt manche Christen, die sind so richtig rechthaberisch. Nur über meine Leiche, rief einst jemand bei einer Sitzung, worauf ein anderer kommentierte, manche muss der Herr erst sterben lassen. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr eure ältesten Sitzungen hier macht. Ist auch eine Art der Diskussionsführung. Ne? Dann muss man das lernen, das nachzuholen. Das gehört für Paulus zum Rückblick, nicht zum Seitenblick jetzt, zum Aufblick. Christus sollte uns lehren, dass es anders geht. Und das ist das Zweite, das ist der Friede. Jetzt aber in Christus seid ihr einander nahe geworden, Gott nahe und einander, denn er ist unser Friede, der aus beiden, ganz unterschiedlichen Heidenjuden, eins gemacht hat, der sie zusammengebracht hat. Das hat er getan durch das Opfer und er hat den Zaun der Feindschaft abgerissen, der dazwischen war. Frieden zwischen Gott und Mensch bedeutet auch Friede zwischen Menschen. Wenn ein Mensch diesen Frieden akzeptiert, den er da mit Gott hat, Gott hat die alten Feinde, Juden und Heiden, miteinander versöhnt in der Gemeinde. Wir hatten vor etwa anderthalb Jahren eine Konferenz bei uns. Das war eine internationale Konferenz von theologischen Seminaren. Da waren auch ein paar aus dem Orient dabei, unter anderem eins aus Tel Aviv. Und dort in Tel Aviv, da studieren Juden und Araber miteinander Theologie. Ja, ehemalige Juden, die jetzt Christen geworden sind, und Araber, die Christen sind. Und die können miteinander studieren und müssen sich keine Bomben gegenseitig ins Bett legen oder so. Das fand ich ein ganz fantastisches Zeugnis in dem Umfeld, wo Menschen sich nicht über den Weg trauen und wo man meint, dass der andere einem was Böses will. Da ist Trennung überwunden worden. Wie hat Gott das eigentlich gemacht? Diese trennende Funktion hatte das alttestamentliche Gesetz durch Heiligkeitsvorschriften. Da gab es Speisevorschriften zum Beispiel. Juden dürfen bestimmte Dinge nicht essen, zum Beispiel kein Schweinefleisch. Sonntagsbraten bei Heiden, schwierig, ne? Geht nicht, ist Schweinefleisch. Das schloss Tischgemeinschaft mit Heiden aus. Und Israel hatte ein ganz besonderes Symbol dieser Trennung im Herzen seiner Hauptstadt in Jerusalem. Da stand der Tempel. Galt als der heiligste Ort auf der Welt, als der Wohnort Gottes. Und dieser Tempel, dieses ganze Areal, zerfiel grob in zwei Hälften, in den Vorhof der Heiden und in den Bezirk, wo dann auch Juden hinein durften, aber keine Heiden. Und zwischen diesen beiden Bezirken gab es eine Trennmauer. Man konnte zwar rüberschauen von außen, man durfte aber nicht hindurch. Da gab es verschiedene Tore und an jedem Tor stand so ein Schild auf Griechisch und Lateinisch. Logisch, war für Ausländer, nicht für Juden, auf Hebräisch oder Aramäisch. Und bei Todesstrafe ist es verboten, diesen Ort zu betreten. Und als Paulus mal verdächtigt wurde, er hätte einen Heiden, der war aus Ephesus, in diesen Bezirk hineingebracht, da ist er nur knapp seiner Steinigung entgangen. Die Meute war wild, weil sie dachten, er hätte diese Regel gebrochen. Der Tempel machte deutlich, die Heiden gehören nicht dazu. Die sind außen vor. Die dürfen Gott ein bisschen nahe kommen, aber ganz dicht dran sind sie nicht. Diese Versöhnung, die möglich wurde durch Jesus, die reißt jetzt auch diesen Zaun ab. Auf einmal darf man durch Jesus zu Gott kommen und das bedeutet auch, dass diese Trennung zwischen Juden und Heiden aufgehoben ist. Durch den Opfertod hat Christus die Trennfunktion des Gesetzes aufgehoben. Auch das ist etwas, was viele Christen noch nicht wirklich kapiert haben. Dass Trennmauern aufgehoben sind. Dass Gott Einheit und Einigkeit schenkt. Man ist nicht mehr im Tempel vom Opfern ausgeschlossen, sondern man hat Zugang zu Gott durch das Opfer Christi. So wurde die Gemeinde zu einem Ort, in dem die härtesten Gegensätze versöhnt worden sind. Und es ist bewegend, wenn man in neutestamentlichen Briefen von diesen sogenannten Haustafeln redet, dass da jemand ist, der Sklaven hat in der Gemeinde und sich fragen muss, wie kann ich als Christ leben und Sklaven haben? Und dass dort Menschen sind, die diesem Mann gehören, aber in Christus frei sind. Und die sich fragen müssen, wie kann ich in Christus frei sein und trotzdem von Herzen diesem Menschen dienen? Und dann stehen sie beide Hand in Hand vor Christus als dem Herrn, der sie befreit hat und der sie miteinander verbunden hat. Das ist eine Herausforderung, das ist Sprengstoff für eine Gemeinde. Das wird Menschen verändern, das wird Beziehungen verändern. Und so ist es letztlich das Christentum gewesen, das das Römische Reich aus den Angeln gehoben hat. Vor dieser Größe, dieser moralischen Kraft ist das korrupte Römische Reich sozusagen in sich zusammengefallen. Vor gut 200 Jahren wirbelte in Frankreich die Französische Revolution alles durcheinander. Sie hat Krieg über ganz Europa gebracht, mit Napoleon und so weiter. 1815 war dann Friede, 200 Jahre her. England hätte vielleicht dasselbe Schicksal erduldet. Ich weiß nicht, ob mal jemand Oliver Twist gelesen hat, wie nett das war, ein Waisenkind zu sein, um in den Schornstein von bösen Menschen gestopft zu werden, um Schornsteine zu kehren. Und der Schornsteinfeger diskutiert dann mit dem Heimleiter, ob man, wenn ein Kind festsitzt, noch ein bisschen mehr Feuer machen sollte, damit es schneller rauskriecht wieder. Und so sehr zynisch klingt das. Man sagt, dass die Erweckung um John Wesley England bewahrt hat. Ganze Landstriche wurden verwandelt, Menschen wurden verändert, aus Verbrechern wurden fromme Leute. Man konnte Gefängnisse schließen, musste Kneipen zumachen, was ja nicht das Schlimmste ist. Die Gemeinde als ein Wunder Gottes in dieser Welt, keineswegs wunderlich, sondern ein großes Wunder, eine Chance, eine Hoffnung für die Welt. Weil dort Versöhnung möglich ist, weil dort Veränderung möglich ist, weil dort Gegensätze zusammenkommen. Man sich nicht über Gegensätze definiert, sondern über diesen einen großen Gott. Dass Menschen bereit wären, die bis dahin stolz waren auf ihre Tradition, die nach hinten zu stellen und sagen, es geht um diesen einen großen Gott. Es geht um Jesus, der mich gerettet hat. Es geht nicht darum, was ich für richtig und falsch halte. Es geht darum, was Gott für richtig und falsch hält. Und die Möglichkeit könnte immer noch bestehen, dass dort ein gewisser Unterschied dazwischen besteht. Zwischen dem, was ich für richtig halte und was Gott für richtig findet. Theoretisch. Ja? Und das muss dann in der Praxis, das sollte jetzt Selbstironie sein, das ist nicht ganz gelungen. Ihr dürft mal kurz lachen, aber ihr könnt es auch lassen. Man geht ja immer so davon aus, wie recht man hat. Und Gemeinde bedeutet zuallererst, dass wir Gott Recht geben. Und diese Gemeinde ist ein Zeugnis dafür, dass Gott Recht hat. Dass Christus ein großer Veränderer ist. Dass dieses Opfer Menschen neu macht und dazu in die Lage setzt, aus Individualisten eine Gemeinde zu werden. Das ist die große Herausforderung, auch für das 20. Jahr dieser Gemeinde. Dafür wünsche ich euch ganz viel Segen. Amen.